In unserer aktuellen Zeit ist objektiver Journalismus wichtiger denn je und passend dazu haben wir uns für diese Folge für euch zwei ganz besondere Filme und Serien rausgesucht. Hört selbst!
Bildschirm Buddies. Der Film- und Serienpodcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kals.
Ja, und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen wieder an euch, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch an dich, Alex. Schön, dass du es auch wieder eingerichtet hast, vorbeizuschauen. Moin.
Ja, wunderschönen guten Morgen, Pascal. Und auch hallo an unsere Zuhörer. Pascal, wie geht's dir?
Mir geht's nahezu ausgezeichnet, würde ein Kollege von mir mal sagen. Ne, der sagt nie, ihm geht's perfekt, immer nur nahezu ausgezeichnet. Nein, mir geht's gut. Die Sonne scheint im Hintergrund bei mir. Ich sehe es bei dir auch und ich hoffe natürlich bei unseren Zuhörern auch. Von daher, wie geht's dir?
Ja, es waren stressige Wochen. Wir haben gerade im Juni sehr viele Veranstaltungen. Ich bin ja im IT- und IT-Security-Bereich tätig und das ist verrückt. Also ich habe sehr viele Kilometer zurückgelegt mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln. Was aber gar nicht mal so verkehrt ist, dann hat man wenigstens Zeit, auch mal andere Podcasts zu hören und sich so ein bisschen, ja, inspirieren zu lassen.
Ja, das ist doch etwas. Umso schöner, dass du dann die Zeit gefunden hast, tatsächlich dann hier trotz des vollen Kalenders sein zu können. Danke.
Natürlich, das muss sein und das sind wir unseren Hörern ja auch schuldig.
Das stimmt wohl.
Ja, Pascal, objektiver Journalismus. Wieso hast du das im Intro so bewusst angesprochen? Worum geht's denn heute?
Es geht heute tatsächlich um einen Film, der 2015 erschienen ist und tatsächlich hohe Wellen geschlagen hat, gerade auch was die katholische Kirche anging. Und es geht um eine Serie von Apple TV Plus, die sich eben auch mit dem Thema Journalismus beschäftigt und am Zeitgeschehen aktuelle Themen aufgreift und aufarbeitet in dem Serienkonzept. Ich habe damals gedacht, oh, kann das klappen, wenn man das reale Tagesgeschäft oder das echte Tagesgeschehen in eine Serie haut? Aber ja, ich kann sagen, es klappt.
Dann bin ich mal sehr gespannt, weil ich habe gerade mal so auf die Liste geguckt und es ist wieder eine Pascal-Folge. Ich kenne weder den Film noch die Serie, deswegen musst du heute so ein bisschen führen.
Das ändern wir jetzt aber auch ganz schnell.
Alles klar.
Genau, also ich habe es gerade schon angedeutet, der Film, den ich heute mitgebracht habe in diese Folge, ist der Film Spotlight, der ist 2015 erschienen und beruht eben auf wahre Begebenheiten. Worum geht es in Spotlight? Es ist ein preisgekrönter Film von Tom McCarthy, der diesen inszeniert hat und bei den Oscars 2016 hat der Film Spotlight übrigens auch den Oscar für den besten Film erhalten. Und der Film erzählt eben die wahre Geschichte von einem Team voller Investigativjournalisten der Tageszeitung The Boston Globe, die im Jahr 2001 eine umfassende Recherche über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche von Boston durchgeführt hat. Und die gesamte Handlung des Films konzentriert sich hier eher auf die Arbeit des Spotlight-Teams, denn so heißt diese Gruppe von Investigativjournalisten. Und diese besteht eben aus dem Journalisten Walter Robbie Robinson, Michael Resendez, wenn ich mich richtig erinnere, Sascha Pfeiffer und Matt Carroll. Und die Zeitung bekommt eben einen neuen Chefredakteur, Marty Baron, und der beauftragt eben dieses Spotlight-Investigativteam, mal Vorwürfe gegen einen Priester wegen sexuellen Missbrauchs durchzuführen, zu untersuchen. Und ja, jeder, der das mal verfolgt hat in den Medien, weiß, die katholische Kirche hat da ein sehr dunkles Kapitel, was sie auch nur schwer aufarbeitet. Auf jeden Fall beginnt das Team eben mit seinen Recherchen und entdeckt dann früher oder später auch ziemlich schockierende Enthüllungen und wird sich erst nach und nach in so einer Art Zwiebelprinzip über das gesamte Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der Kirche von Boston tatsächlich erst her. Also sie werden sich erst klar, was sie da alles zutage fördern. Und das stellt natürlich auch das Team vor immense Herausforderungen, denn sie müssen schwierige Entscheidungen treffen. Sie möchten zum einen natürlich die Geschichten der Opfer berichten, auf der anderen Seite möchten die Opfer aber auch nicht unbedingt genannt werden. Aber jeder, der ein bisschen was von Journalismus versteht, weiß natürlich, wenn ein Journalist eine Geschichte bringen muss oder bringen will, dann muss die Hand und Fuß haben. Dann muss die Wahrheit stimmen. Dann muss das mit Fakten geprüft werden. Und wenn ich eine Geschichte habe und ich habe Zeugen, die das bestätigen können, aber nicht sagen wollen, weil sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert sehen, dann wird das zum Problem. Und das sind eben diese Probleme, die dieser Film auch eben deutlich aufzeigt, weil es dort dann eben auch um den sogenannten Quellenschutz geht, der ja natürlich auch für Journalisten von ziemlich hoher Bedeutung ist. Eine Quelle zu schützen sollte klar sein, damit eben dieses Vertrauensverhältnis bestehen bleibt. Weil, sind wir mal ehrlich, Alex, du würdest dem Journalisten nicht vertrauen, wenn er deine Identität preisgibt, wenn du eine Geschichte an die Zeitung gibst.
Ja, absolut. Das Ganze ist natürlich ein ziemlich haarsträubendes Thema, was leider ja tatsächlich so stattgefunden hat. Umso mehr wundert es mich eigentlich, dass Amazon das Ganze auch tatsächlich im Stream anbietet. Es wundert mich auch, dass das Ganze überhaupt ins Fernsehen gekommen ist, weil gerade so Enthüllungen, ja, man zeigt halt gerne auf irgendwelche Unternehmen, ja, so Cum-Ex-Skandale und Politiker natürlich auch sehr beliebt dabei, aber die Kirche ist halt schon trotzdem so ein Stück weit gefühlt unantastbar. Und ja, es ist überraschend, aber auch super wichtig natürlich, dass solche Themen dann eben auch in die breiten Medien gelangen können, damit man da eben sich informieren kann. Und gerade zu dem Thema, ich habe in meinem Bekanntenkreis einen Rechtsanwalt, der für eine katholische Kirche, ich sage jetzt nicht welche, damals auch beauftragt wurde, das Ganze zu verteidigen. Und dann hat er sich die Story auch angehört in seiner Rolle als Rechtsanwalt. Da ist man dann ja meistens doch eher ehrlich. Und er hat dann das abgelehnt, weil er gesagt hat, ich verteidige das auf gar keinen Fall vor Gericht, was da passiert ist. Und ja, obwohl es so ein großes Thema gewesen ist und immer noch zum Teil ist, ich habe ja hier auch in Regensburg, gibt es ja auch immer wieder so Geschichten, was wohl bei den Domspatzen so passiert sein soll, hat es trotzdem nicht die Reichweite oder es ist auch kein Thema so. Also das ist irgendwie für mich zumindest in meiner Wahrnehmung was, das hat man mal gehört, ja, shame on you. Und dann ist aber auch irgendwie nicht mehr so viel gefühlt passiert. Weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich war damals tatsächlich sehr engagiert in der Kirche und dieser ganze Skandal, ich war zum Glück nie selber davon betroffen, muss man auch sagen. Auch meine Heimatgemeinde, da gab es so etwas nicht. Aber trotzdem hat das bei mir tatsächlich im Laufe meiner Jugend dazu geführt, dass ich so eine Art Glaubenskrise bekommen habe und mich tatsächlich so ein bisschen entfremdet habe von der Kirche. Ich bin selber Mitglied der katholischen Kirche. Das heißt, ich persönlich fand das furchtbar schlimm und ich fand noch schlimmer, wie die Kirche damit umgegangen ist, mit diesem ganzen Thema, auch bis heute noch damit umgeht, dass man eben tatsächlich versucht, sich ja das zu verschleiern, das klein zu reden, und wirkliche Konsequenzen gab es leider nie. Also weder unter dem alten verschiedenen Papst noch dem aktuellen Papst. In dieser Sichtweise finde ich dann eben tatsächlich sehr beachtlich, dass der Vatikan höchstpersönlich auf diesen Film Spotlight reagiert hatte. Denn der Heilige Stuhl, der Sprecher des Heiligen Stuhls, der empfand den Film, Zitat, als ehrlich und dringend und erklärte, dass Spotlight der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten helfe, ihre Sünden zuzugeben und die Konsequenzen dafür zu tragen. Das ist jetzt natürlich, kann man sagen, reines PR-Blabla, weil man mit diesem Film eine Reaktion erzwungen hat. Ich habe leider nie wirklich gesehen, dass die Kirche aufräumt mit diesem Skandal. Von daher tue ich dieses Zitat von dem Sprecher des Heiligen Stuhls auch nur als Kirchenblabla ab, als PR-Blabla ab, um einfach wieder irgendwas zu sagen, anstatt das Problem bei der Ursache schon zu bekämpfen und zu lösen.
Man versteht halt viele Sachen nicht so wirklich, wie das in der katholischen Kirche bis heute noch funktioniert. Also auch, dass da nicht geheiratet werden darf, dass man im Zölibat leben soll. Da ist die evangelische Kirche natürlich um einiges weiter und aufgeklärter. Also ich bin selber evangelisch getauft, bin mittlerweile aber nicht mehr Mitglied in irgendeiner Kirche. Obwohl es aber auch dort natürlich Fälle geben wird und kann. Also das Thema Kindesmissbrauch, das zieht sich ja komplett durch. Und gerade bei Schutzbefohlenen, egal ob das jetzt eine Schule ist oder die Kirche oder wer auch immer, sollte so etwas halt auf gar keinen Fall passieren. Aber man bekommt es halt immer wieder mit. Und gerade natürlich in Zeiten des Internets, wo dann immer wieder auch ganze Kinderpornografie-Ringe ausgehoben werden, das ist halt einfach ein ganz schreckliches Thema. Und wenn man selber Kinder hat, dann ist es sogar natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Ich meine, jemand, der keine Kinder hat, der wird es natürlich auch erschreckend finden. Aber wenn man sich dann mal als Eltern oder als Vater in meinem Fall einfach in diese Situation hineindenkt, ja, da kommen einem schon tatsächlich sehr unschöne Fantasien auf, was man denn machen würde, wenn das dem eigenen Kind mal passiert oder irgendeinem Kind aus dem Bekanntenkreis. Und das ist schon ziemlich harter Tobak. Und ein guter Freund von mir ist in Wiesbaden beim Bundeskriminalamt tätig. Der ermittelt eben auch gegen solche Fälle, jetzt nicht nur in der Kirche, sondern allgemein Kindesmissbrauch. Und ja, ich sag mal so, ich wollte nicht tauschen mit ihm, weil das, was der in seinem Job sehen muss, das, glaube ich, das lässt einen wahrscheinlich nachts nicht mehr gut schlafen.
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass dein Bekannter da dann eben auch in die menschlichen Abgründe blickt, um uns zu schützen, muss man dann ja auch sagen. Denn diese Arbeit wird ja auch nicht einfach so verrichtet. Es dient ja immer noch dazu, die Kleinsten der Gesellschaft, die Schwächsten der Gesellschaft mit zu schützen. Und das ist enorm wichtig, weil es leider, wie auch in der Kirche, die ja eigentlich auch ein Ort der sicheren Zuflucht sein soll, immer Menschen gibt, die gewisse Notlagen oder Schwächen von anderen Menschen ausnutzen. Und von dahin ist mir dieser Film tatsächlich sehr wichtig. Ich bin selber ein Mensch, der sich immer für die Schwächeren eingesetzt hat. Und ich finde, jeder sollte das tun. Das ist einfach Teil der Zivilcourage, nach der wir alle leben sollten. Und deswegen dachte ich mir auch, auch wenn der Film jetzt schon etwas älter ist, ich bringe ihn einfach mal mit rein, um Leute auch für gewisse Themen zu sensibilisieren und zu sagen, hey, wenn ihr irgendwas Komisches seht, schaut nicht weg, versucht tatsächlich zu helfen. Ja, ich denke, das sehen vielleicht einige von euch so. Vielleicht animiere ich auch den einen oder anderen damit, diesen Film zu sehen. Das ist, dann habe ich ja schon den Teil meiner Aufgabe mehr oder weniger erfüllt, die Sensibilisierung.
Ja, wie du gerade gesagt hast, man darf dabei nicht wegschauen. Also egal, wer das ist und egal, wo einem sowas auffällt, solche Vorfälle müssen gemeldet werden. Man sollte da auch seine Unterstützung anbieten. Es gibt genügend Hilfsorganisationen, die einen da auch unterstützen können. Jetzt nicht nur speziell in dem Fall Kindesmissbrauch, sondern auch Gewalt gegen Frauen. Also Weißer Ring ist ja da so ganz bekannt dafür. Mhm. Und es gibt die Möglichkeiten, aber, und jetzt schließt sich wieder der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, zum Thema Opferschutz. Es ist halt auch, glaube ich, äußerst schwierig, überhaupt darüber zu sprechen, weil man sich halt selbst, gerade als Kind, glaube ich, immer die Schuld gibt dafür, dass das gerade passiert ist oder vielleicht sogar das als normal empfindet, was da gerade passiert, weil wer auch immer, der Pfarrer, der Onkel oder sonst wer hat gesagt, das passt schon. Und das macht's halt nochmal um so vieles einfach schwieriger, weil drüber reden ist halt nicht so einfach. Also wir reden halt den ganzen Tag in unserem Job, aber über so ein Thema zu sprechen, ist halt nochmal eine komplett andere Hausnummer. Und ja, auch da noch so ein kleines Beispiel oder ein negatives Beispiel, wie sowas auch laufen kann, ist mir tatsächlich auch in meinem Job schon mal untergekommen. Ich habe früher mal in einem Systemhaus gearbeitet und da haben wir halt viel mit Endkunden zu tun gehabt, also Privatverbrauchern. Und es kam einer, der hatte dann seinen Laptop gebracht und hat gemeint, da hat er sich ein Virus eingefangen und so. Und er wollte aber die ganze Zeit dabei bleiben, während wir sein Gerät säubern und uns darum kümmern, dass er wieder was damit tun kann. Und das kam unserem Technikleiter irgendwie schon ein bisschen komisch vor. Und hat dann irgendeine Situation künstlich erschaffen, um den Menschen quasi von dem Gerät und aus unserer Werkstatt mal rauszubringen. Und hat dann einem Kollegen nur gesagt, der soll mal bitte gucken, dass er so viel wie möglich von dem Gerät wegkopieren kann. Was natürlich eine Straftat ist, weil das hätte uns nichts angegangen in dem Moment. Aber als dann das Gerät wieder aus unserer Werkstatt draußen war, hat sich dann der Teamleiter mal angeguckt, was wir da so für Sachen kopiert haben. Und da waren halt genau solche Fotos dabei. Und noch viel krasser ist halt die Metainformationen der Bilder. Die haben wir uns auch angeguckt. Und das war halt mit einer Kamera geschossen, die der Kunde auch bei uns gekauft hat. Und da hört's natürlich komplett auf. Und das ist halt...
Natürlich.
Wenn's so greifbar wird, dann ist es halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wie du richtig sagst, Aufklärung muss an der Stelle wirklich sein. Und gerade jetzt in dem Fall von dem Film Spotlight finde ich es auch wirklich gut, dass man da jetzt nicht irgendwelche B- und C-Darsteller genommen hat, um das Ganze auch in die Medien zu bringen. Denn die Besetzung ist halt auch wirklich gut. Also wir haben Michael Keaton, wir haben Mark Ruffalo. Und das ist halt schon auch nochmal ein Thema, wo man vielleicht eben auch eben den Multiplikatoreffekt nutzen kann von bekannten Darstellern, weil man halt sagt, hey cool, ich finde Michael Keaton sowieso super als Schauspieler. Deswegen gucke ich mir den Film an. Mir ist es eigentlich erstmal egal, worum es geht. Und wenn man dann schon mal drin ist und die Story wird gut erzählt, dann guckt man sich's halt auch an. Also ich glaube, die Reichweite hätte wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, wenn man jetzt halt wirklich da unbekannte Darsteller hingesetzt hätte.
Ja, das denke ich tatsächlich auch. Und ich denke dann auch, dass ein Großteil dieser Starbesetzung eben dann auch zu dem internationalen wirtschaftlichen Erfolg des Films beigetragen hat. Denn an der Stelle muss man auch sagen, mit einem Budget von 20 Millionen Dollar, das ist echt wenig für einen Film. Das Thema hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. hat der Film weltweit 98,3 Millionen eingespielt, also fast verfünffacht das Budget. Er hat 2 Oscars aus 6 Nominierungen bekommen. Oscars gab es eben für den besten Film, wie eingangs erwähnt, sowie das beste Drehbuch. Und ja, Filmstarts gibt dem Film übrigens 4,2 von 5 Sternen und IMDb gibt 8,1 von 10. Also auch nach wie vor, 9 Jahre nach Erscheinen des Films, immer noch ein top bewerteter Film und aktueller denn je.
Ja, absolut aktueller denn je. Der hat auch gute Auszeichnungen mitgenommen. Der hat 2 Oscars gekriegt, bester Film, bestes Drehbuch 2016 und war auch für 6 Oscars nominiert. Also das ist schon auch ein gutes Zeichen dafür, wie die Reichweite dann oder wie auch Juroren das Ganze gesehen haben. Und ja, wie gesagt, ist als Film im, was, wie heißt das Ding, CNMA Arthouse Channel, den habe ich noch nie gehört, dass es den überhaupt gibt. Okay, also ich brauche mehr als mein Prime Video. Ich muss noch einen Zusatz
abonnieren. Genau, also das ist so ein Channel, den du eben über Amazon mit abonnieren kannst. Ja, die gute alte Videothek, Alex, die gibt es ja nicht mehr. Sonst hätte man einfach gesagt, geh mal in die Videothek und guck. Kennst du noch Videotheken?
Aber hallo.
Ja, klar, ne?
Natürlich.
Mit diesen schönen Ausleihkärtchen und da gehst du vorne hin an den Tresen.
Genau, ja.
Kenn ich
was glaubst
auch
du, was das für mich für eine Freude war, als ich endlich 18 war und nicht mehr nur zur rechten Tür reingehen durfte, sondern auch in die linke, wo ganz groß Zutritt nur ab 18 drauf stand.
Gut, also bevor ich 18 wurde, war die Videothek in unserer Stadt geschlossen. Ich glaube, ich war 16 Jahre alt. Das heißt, ich bin nie in das Geheimnis gekommen, was sich hinter der linken Tür befindet.
Ja, da waren die...
Natürlich die Horrorfilme, die Splatterfilme.
Horrorfilme, selbstverständlich. Also das, vor allem das. Und natürlich sämtliche Actionfilme, Uncut-Versionen und so,
ja,
weiter.
Genau, und so weiter.
Genau. Aber als du 18 warst, gab es ja das Internet schon
lange,
in der Form.
Ja.
Also von
Richtig.
Dem her. Ja, da war das nicht mehr so nötig.
Stimmt, die Actionfilme konnte man dann auch da gucken. So.
Vor allem genau, die Actionfilme.
Ja.
Ja, ziemlicher Downer-Mensch zum Start der Folge.
Ja, genau, aber wir lockern das Ganze jetzt auf und dann gibt es da auch den nächsten Downer, weil der wird den einen oder anderen wieder an eine Zeit von ein paar Jahren zurückversetzen.
Okay, ja dann erzähl doch mal, worum es bei der Serie diese Woche geht.
Ja, richtig, mitgebracht habe ich euch die Serie The Morning Show. Das ist eine Apple TV Plus Original Serie, ist exklusiv tatsächlich auch nur bei Apple TV zu sehen. Und erschienen ist die Serie mit dem Start von Apple TV Plus 2019. Und der innovative Ansatz dieser Serie war gewesen, man holt sich ein Star-Aufgebot um Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Steve Carell und kreiert eine Serie, die in einer amerikanischen Morningshow spielt. Amerikanische Morningshows haben für die Amerikaner einen sehr hohen Stellenwert. Das Erste, was Amerikaner wohl morgens nach dem Aufstehen machen, ist den Fernseher an. Und dann lassen die sich da den ganzen Morgen beschallen und berieseln von den Nachrichten des Tages, aber auch mit netten Showeinlagen und lustigen Wetterfröschen. Und genau dieses Prinzip nimmt The Morning Show nämlich an sich auf und zeigt nicht nur, wie die Serie gemacht wird, sondern auch alles, was damit drumherum hängt, und baut so ein paar menschliche Schicksale mit ein. Die erste Staffel zum Beispiel, die 2019 erschienen ist, hat halt als Staffelkernthema die MeToo-Bewegung gehabt, sprich dieses gesamte Thema rund um sexuelle Belästigung, sexuellen Missbrauch am Arbeitsplatz etc. Und hat das über die gesamte erste Staffel so mit sich getragen, dieses Thema. Und das ging eben schon relativ spannend los. Morgens auf dem Weg ins Studio klingeln die Handys von sämtlichen Leuten, Produktionsleiter, Moderatoren, als auch andere Mitarbeiter, wo dann tatsächlich ein Mitarbeiter der Morningshow damit beschuldigt wird, sich sexuelles Fehlverhalten am Arbeitsplatz geleistet zu haben. Ich will jetzt auch nicht zu weit vorgreifen oder zu weit spoilern, sondern es nur kurz anreißen. Und mit diesem Start in die Serie bist du als Zuschauer dann auch sofort mit dabei. Und es wird auf ziemlich komische Art und Weise, ich weiß nicht, ob es in echt so läuft, ich kann es mir schon vorstellen, versucht dieses Thema in der Produktionsfirma, im Fernsehsender sehr klein zu halten, um den Schaden eben abzuwenden. Und es wird mehr oder weniger so ein bisschen totgeschwiegen, was dann letzten Endes auch mit einem Suizid endet, was das Ganze dann einfach viel dramatischer macht. Und die Jennifer Aniston ist eben die beste Freundin von dem Typen, der beschuldigt wird, sexuelles Fehlverhalten begangen zu haben. Und da sieht man dann eben diesen emotionalen ja, Zwist, den sie mit sich selber trägt. Leistet sie sich weiterhin eine toxische Freundschaft oder eine Freundschaft zu einem jetzt toxisch gewordenen Menschen? Oder distanziert sie sich von ihm und nimmt ihm damit mehr oder weniger so den letzten Lebensanker, den er tatsächlich hat, nämlich diese gute Freundschaft? Aufgelöst wird das Ganze nicht am Ende der ersten Staffel, sondern erst in der zweiten Staffel. Die zweite Staffel ist dann 2021 erschienen, nach etwa einer einjährigen Drehpause wegen der globalen Corona-Pandemie. Wissen wir ja alle, da gab es mal diese Zeiten, da wurde nicht gedreht, da saßen wir alle auf unseren Sofas zu Hause und durften uns nicht mit Freunden treffen. Und die zweite Staffel thematisiert tatsächlich Corona, die gesamte Corona-Pandemie weltweit. Hier hatte Apple tatsächlich schon angefangen, eine zweite Staffel zu drehen, haben dann aber während der Dreharbeiten die gesamte Staffel über Bord geworfen, weil sie ja sie eben gesagt haben, der Anspruch an sich selbst ist, dass sie sich am aktuellen Zeitgeschehen orientieren mit ihrer Serie, was dazu geführt hat, dass die Drehbuchschreiber nochmal ran mussten an die Tische und eine komplett neue Staffel schreiben mussten, um eben dieses Thema Corona mit aufzunehmen. Und dann wird eben die gesamte zweite Staffel mehr oder weniger als historisches Abziehbild zu unserer echten Zeit für immer nachgehalten in dieser Serie, wie wir tatsächlich weltweit mit Corona leben mussten. Wie wir anfangs diese Krankheit verspottet haben, wie wir sie nicht ernst genommen haben und wie sie sich dann immer rasanter ausgebreitet hat und dann wirklich zu dieser globalen Pandemie wurde, die wir dann letzten Endes alle noch zu gut in unseren Erinnerungen haben.
Okay, also ich sehe, das Ganze beschäftigt sich mit echten aktuellen Themen.
Genau, richtig.
Und greift die dann auf. Ja, gut, das Thema, das hatten wir schon mal, Covid in Film und Fernsehen, da bin ich dann meistens raus, weil wir haben es, wie du gerade gesagt hast, selber mehr als erlebt. Und das hat bei einigen Sendungen bei mir dazu geführt, dass ich dann irgendwie nicht weitergeguckt habe oder zumindest diese Staffel nicht weitergeguckt habe, weil zu der Zeit mich einfach zu sehr genervt hat.
Das glaube ich dir. Das Gute ist, die Staffeln sind immer in sich geschlossen. Das heißt, ab der dritten könnte man dich wieder mit ins Boot holen. Okay. Das könnte dich tatsächlich auch interessieren, denn in der dritten Staffel geht es darum, dass der Sender, in dem das Ganze spielt, verkauft werden soll. Und jetzt drängt sich ein Tech-Milliardär ins Geschäft. Und man hätte ihn Elon Musk nennen können, hat man aber in der Serie nicht. In der Serie heißt er Paul Marx, gespielt von John Hamm. Und Paul Marx tritt tatsächlich auf wie Elon Musk mit Twitter, wie wir das alle noch gut kennen. Es geht darum, Nachrichten zensieren zu wollen, jemandem sagen zu wollen, was er sagen kann, was er nicht sagen kann, ein bisschen extreme Ansichten vertritt. Und genau darum geht es dann eben in der dritten Staffel. Sollten Tech-Konzerne tatsächlich diesen Einfluss auf objektive Berichterstattung haben und den Journalismus, den Tagesjournalismus vordiktieren dürfen? Das ist so das Kernthema der dritten Staffel. Und meiner Meinung nach ist das auch eine der spannendsten oder der stärksten Staffeln. Und Paul Marx und Elon Musk, die Ähnlichkeiten sind da. Denn genau wie Elon Musk hat der fiktive Paul Marx natürlich auch ein hippes Tech-Startup, was ins Weltall fliegen will, was er übrigens auch tut in der dritten Staffel. Und er weiß es einfach, sich zu vermarkten und zu polarisieren, ganz wie Elon Musk.
Okay, ja, passt ebenfalls gut und tatsächlich, glaube ich, könnte ich da einsteigen. Also muss man denn die ersten zwei Staffeln gesehen haben?
Na, tatsächlich nicht, weil die Staffeln an sich in sich geschlossen werden. Also das ist ja das Schöne. Mhm. Du könntest in der dritten anfangen. Alles, was vielleicht wichtig sein könnte für dich als Zuschauer, um es zu verstehen, wird einmal kurz in einer Rückblende erzählt, damit du tatsächlich auf dem aktuellen Stand bist. Aber dadurch, dass die Staffeln eben unterschiedliche Themen beinhalten, sind sie schön geschlossen. Was es für dich eben auch einfach macht zu sagen, ja, die zweite Staffel überspringe ich gucke nach der ersten direkt die dritte. Also du kennst die Charaktere, mhm. Du weißt, wie die miteinander verflochten sind. Das ist echt gut. Also wer Corona wirklich leid hat und es nicht mehr sehen und hören will, der überspringt die zweite Staffel und guckt dann einfach weiter. Und die vierte, die ist von Apple übrigens auch bestätigt und kommt auch ziemlich bald.
Okay, da geht's dann wahrscheinlich um einen Präsidenten oder sowas.
Das weiß ich leider nicht.
Truth Network und ein oranger Präsident mit komischer Frisur, der dann irgendwie Dinge tut.
Genau, wahrscheinlich. Also könnte bestimmt ein spannendes Thema werden. Wir waren ja gerade bei Spotlight mit 20 Millionen Dollar für einen Film. Hier bei Apple kostete eine Folge 15 Millionen Dollar, die sich allerdings auch im absoluten Produktionsdesign auch bemerkbar machen. Also es ist eine sehr wertige, sehr gut produzierte Serie. Die Sets sind stimmig, die Kostüme der Schauspieler sowieso. Also sehr, sehr wenig mit Effekten gearbeitet. Also wirklich auch handwerklich eine sehr schöne Serie zum Angucken. Mal weg von diesem ganzen Greenscreen-CGI-Müll, den wir so vorgesetzt kriegen.
Ja, okay. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. 15 Millionen US-Dollar pro Folge ist komplett verrückt, wenn man sich das mal überlegt. Aber wie viele Folgen hat denn so eine Staffel?
10 Folgen pro Staffel.
Okay, wow.
Und die gehen alle so zwischen 45 und teilweise sogar 70 Minuten.
Okay. Ja gut, Apple nimmt ja genügend Geld ein, ne? Also ich habe die WWDC, die letzte Entwicklerkonferenz, mit einem Schmunzeln verfolgt, als es dann hieß, die neuen Apple-KI-Funktionen, ich glaube Apple Intelligence nennen sie das Ganze, wird wahrscheinlich dann nur auf den ganz neuen iPhones überhaupt vernünftig funktionieren. Also wir können jetzt alles andere wegwerfen. Gilt auch für alle alten iMac und MacBook. Alles, was nicht mindestens ein M3 oder M4 CPU drin hat, wird da auch dann außen vor gelassen. Also Geld verdienen sie ja anscheinend genug.
Ja, das ist scheinbar zu sein. Das ist ja, glaube ich, auch die wertvollste Marke der Welt. Also ja, alles richtig gemacht, ja.
Das Erbe gut angetreten von Steve Jobs. Hätte ich nicht erwartet. Ich
auch nicht.
Da waren ja doch ein paar Sachen zwischendrin, wo man sich gedacht hat, Mensch, weiß ich nicht so richtig, genauso wie diese Vision Pro, die meiner Meinung nach wie vor komplett overhyped ist. Das Ding kommt jetzt ja oder ist, glaube ich, schon in Deutschland erschienen für stolze 4.000 €.
Ja, ich weiß auch nicht, wer da die Zielgruppe sein soll. Also ich persönlich sehe jetzt keinen privaten Endverbraucher mit so einer Vision Pro durch die Gegend laufen, also nee. Da hört es auch bei mir auf.
Noch nicht. Ich habe letztens auf YouTube ein Video gesehen, da zieht die Polizei einen raus, der einen Tesla auf Full Autonomous Drive fährt und dabei die Vision Pro trägt.
Ja, das sollte man vielleicht nicht machen.
Ja, es öffnet ganz neue Möglichkeiten.
Aber wollen wir das?
Ich nicht, also ganz ehrlich, brauche ich nicht.
Ich auch nicht, also von daher. Ich meine, für kreative Leute, also für Leute, die im kreativen Bereich eben arbeiten, ist das vielleicht ein nettes Gimmick, aber ganz ehrlich, im Grunde genommen ist das auch nur eine VR-Brille und da ist der Markt, glaube ich, auch ein bisschen überschwemmt. Also 4.000 € dann noch dafür abzurufen, das ist schon happig.
Ja, zumal es das wesentlich günstiger ja gibt.
Definitiv. Also
du könntest auch einfach die von Meta nehmen, die sieht zwar nicht so fancy aus und ist vielleicht nicht so toll in der Bedienung, aber die Frage ist halt immer, wofür benutzt du das? Und es ist halt die Thematik, Augmented Reality, quasi ein digitales Overlay über meine echte Welt zu bringen, macht schon Sinn, gerade jetzt im Bereich Produktion oder Medizin oder Ähnliches, wo ich das halt wirklich als unterstützendes Werkzeug benutze. Aber es ist halt genau das, es soll ein Werkzeug sein. Klar, Filme können bestimmt Spaß machen auf dem Ding, aber das ist halt natürlich dann schon ein sehr exklusives Thema, wenn du dann auf deinem Sofa sitzt und nur du den Film guckst und dann lachst du oder machst irgendwie Dinge und dein Umfeld denkt sich halt, okay, jetzt
geht's los mit ihm.
Ja. Genau. Also das weiß ich noch nicht, ob das sich wirklich durchsetzen kann und wird. Es ist aber ähnlich wie das Metaverse, was uns die ganze Zeit ja schon seit Jahren erzählt wird. Du kannst ja Grundstücke im Metaverse kaufen. Also Domains sozusagen, ja, genau. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich so das Gefühl, dass sich das durchsetzt. Im Business-Umfeld gibt es ja mittlerweile auch, in Microsoft Teams gibt es ja so virtuelle Räume, wo du dann Meetings abhalten kannst. Das,
ja, genau.
Was am meisten komisch ist, ist halt, dass die Leute alle keine Beine haben. Also der Avatar hört quasi auf der Gürtellinie auf und dann schweben da lauter so Bobble durch die Gegend. Und
ja, klasse.
Dann soll das viel immersiver sein, als dass man sich gegenseitig halt einfach sieht oder an den Tisch setzt, wirklich in echt so.
Da bin ich sehr skeptisch, was das angeht.
Ja, absolut. Ja, aber zurück zu unserer Serie. Wie gesagt, klingt gut, erinnert mich so ein kleines bisschen so an Serien von früher, gerade von HBO, sowas wie Mad Men. Da war es ja auch so, dass man ja einen guten Einblick in diese Welt der Marketing-Leute gesehen hatte. Finde ich prinzipiell eine gute Idee. Ist aber keine Mockumentary, oder?
Es ist offiziell eine Dramaserie. Also es hat auch keine Mockumentary-Elemente, wie jetzt zum Beispiel Modern Family. So, die meinte ich.
Okay.
Genau.
Ja, das ist gut. Also es gibt auch keinen Durchbruch der vierten Wand. Du bleibst quasi passiver Zuschauer.
Genau, ich betrachte das alles von außen, genau. Also es spricht mich niemand direkt an.
Okay. Ja, cool. Ansonsten vom Cast her tatsächlich gut. Ich mag Jennifer Aniston. Finde es cool, wie die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat. Und die hat ja doch noch ein paar Sachen gedreht. Irgendwie Flight Attendant oder so, glaube ich, hieß das.
Genau.
Also das ist cool, dass die immer noch Sachen macht.
Sie ist übrigens auch Co-Produzentin der Serie.
Ah, okay.
Genau wie Reese Witherspoon.
Ja, cool. Ja, Reese Witherspoon war doch von... War das nicht die aus dem, wie hieß dieser Film, wo sich der eine Erwachsene in seine Nachbarin oder die Freundin der Schülerin verliebt? wo er dann irgendwie so mit so, sieht ja dann auch manchmal, wie dann so Rosen und Blüten runterrieseln. Ich komme nicht drauf, wie dieser Film das hieß, aber ich glaube, das war doch die, oder?
Das kann sein. Ich bin auch ehrlich, ich mag Reese Witherspoon nicht besonders, deswegen gibt es auch nur zwei Filme, die ich mit ihr kenne. Also das ist, da könntest du mir jetzt alles erzählen mit Filmen. Das müsste ich dir alles glauben.
Okay. Ja, ich komm gerade nicht drauf und ich dafür ist sie auch bei mir zu unbeliebt, um das jetzt zu googeln tatsächlich.
Hervorragend.
Ja, aber auch ansonsten, die Besetzung ist tatsächlich echt cool. Vor allem Steve Carell mag ich halt gern.
Ja, ist ein großer Sympathieträger, wer ihn kennt aus The Office. Hier mal das krasse Gegenteil zu seiner The Office-Performance.
Ja, oder zu Space Force.
Oder Space Force, genau.
Was ja auch gut war.
Das war auch gut und unterhaltsam, das stimmt.
Also er kann halt verschiedene Rollen einfach und das macht es dann auch wieder interessant an der Stelle.
Tief.
Ja, wunderbar. Wie gesagt, ich glaube, ab Staffel 3 könnte ich mir gut vorstellen, da mal einzusteigen, weil eben Elon Musk-artige Personen mich doch immer interessieren.
Oh ja, also dann große Sehempfehlung an dich.
Okay, dann werde ich mir das auf jeden Fall doch mal auf meine immer länger werdende Liste setzen. Das ist übrigens auch ein Thema, wenn man so viel unterwegs ist und nicht selber fahren muss, kann man auch mal Serien und Filme gucken.
Stimmt, dann kann man die Liste abarbeiten. Ja,
im Zug habe ich jetzt letztens auch wieder gemacht. Tatsächlich dank der Deutschen Bahn und ihrer vorbildlichen Verspäterei hatte ich so viel Zeit, dass ich am Bahnsteig beim Losfahren, bevor es überhaupt auf die Reise ging, schon fast einen ganzen Film geschafft habe.
Irre.
Danke, Deutsche Bahn. Und danke für den 10-Euro-Gutschein für euren Shop, den ich irgendwie wahrscheinlich nie einlösen werde.
Na, immerhin hast du was gekriegt.
Ja. Ja, hast du sonst noch was zu unserem Film oder zu unserer Serie?
Leider nein. Das heißt leider, ich habe alles erzählt. Ich habe nichts mehr für heute.
Okay, dann glaube ich, spoilern wir schon mal auf die Folge 19, bevor wir dann in die Jubiläumsfolge 20 kommen. Okay. Wir haben nächstes Mal ein Special für euch. Es wird um eine Reihe von Filmen gehen und Büchern und Serien und Videospielen. Sehr bekannt, hat mit Sicherheit jeder schon mal was von gesehen und gehört und läuft tatsächlich gerade noch sogar im Kino. Und ja, da dürft ihr gespannt sein, worum es da geht. Das heißt, nächstes Mal kein Film und eine Serie, wobei doch, es gibt's auch in Serienformat. Aber es wird sehr monothematisch. Und ja, was das genau ist, das erfahrt ihr dann bei unserer nächsten Folge 19, die tatsächlich am 19.07. rauskommt. Was besser könnte es ja gar nicht sein.
Das hast du doch absichtlich so geplant.
Natürlich, das habe ich akribisch vorher schon, bevor wir überhaupt gesprochen haben, den Podcast zu machen, mir ausgedacht, dass das doch cool wäre. Ja, und ansonsten, wie immer, ihr kennt den Drill, bewertet uns, folgt uns, liked uns, wo man uns liken, folgen, bewerten kann. Empfehlt uns gern euren Freunden, lasst uns gern auch mal eine Sprachnachricht da. Findet ihr alles zusätzlich zu den Infos zum Film und zur Serie von heute in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch mit uns vernetzen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet, wenn es dann hier heißt Bildschirm Buddies. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.